Das Thema der Predigt von Pastor Stefan Fetzner heute Morgen lautet: Von Gott berufen, wozu? Und ich lese zwei Bibeltexte, einmal aus Genesis 12, die Verse 1 bis 9 und aus 1. Korinther 1, dem Vers 9. Genesis 12, 1 bis 9. Da sagte der Herr zu Abram: Verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn ich jemand segne. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, dem werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Da ging Abram, wie der Herr ihm gesagt hatte, und mit ihm ging auch Lot. Abram war 75 Jahre alt, als er aus Haran fortzog. Seine Frau Sarai und Lot, der Sohn seines Bruders, begleiteten ihn. Sie nahmen ihren ganzen Besitz mit, auch die Menschen, die sie in Haran in Dienst genommen hatten. So zogen sie in das Land Kanaan, in dem damals noch das Volk der Kanaaniter wohnte. Sie durchquerten das Land bis zu dem heiligen Baum bei Sichem. Dort erschien dem Abram der Herr und sagte zu ihm: Dein Nachkommen will ich dieses Land geben. Da baute Abram dem Herrn ein Altar an der Stelle, wo er ihm erschienen war. Von dort aus zog er in das Bergland östlich von Bet-El. Seine Zelte standen zwischen Bet-El im Westen und Ai im Osten. Auch dort baute er ein Altar und rief im Gebet den Namen des Herrn an. Dann zog er vom Lagerplatz zu Lagerplatz immer weiter nach Süden. Und 1. Korinther 1, Vers 9: Gott ist treu, durch ihn seid ihr berufen worden zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unseren Herrn.
Ja, guten Morgen, schön euch zu sehen, und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Moment des Gottesdienstes, ich möchte danken, dass du heute Morgen auch da bist und dass du wie damals auch heute zu uns sprechen möchtest, und ich möchte dich bitten, dass dieser Text dazu dient, die Worte, die jetzt kommen, möchte ich einfach bitten, dass du das übersetzt in unsere Situation. Amen. Philipp, gibst du mir kurz die Möglichkeit? Perfekt. Ja, wir machen heute weiter mit unserer Predigtserie über Abraham. Und ich hatte schon letzte Woche gesagt, das Besondere an Abraham ist, dass seine Lebensgeschichte und seine Erfahrung mit Gott inspirierend war für drei Religionen. Einmal für das Judentum, für das Christentum und in abgewandelter Form auch für den Islam. Also schon allein von daher lohnt es sich, mal seine Geschichte und seinen Glauben etwas genauer anzuschauen und darin auch eine Inspiration so für die eigene Gottesbeziehung und die eigene Gottessuche zu finden. Und schauen wir in die biblische Geschichte, dann fällt auf, dass Abraham eine ganz wichtige Rolle hat. Denn das Volk Israel, das ja im ersten Teil der Bibel ganz zentral steht, es geht sehr, sehr viel um dieses Volk. Und dieses Volk bezieht sich abstammungstechnisch, biologisch eben auf Abraham. Mit Abraham beginnt die zentrale Geschichte zwischen Gott und diesem Volk, aus dem später dann auch dieser große Anführer Mose kommt, aus dem König David und König Salomo, die weltbekannt geworden sind, kommt. Und aus diesem Volk kommt schließlich auch Jesus Christus. Abraham war der Ausgangspunkt. Er war der Erste, dann kam sein Sohn Isaak, dann dessen Sohn Jakob, der wiederum hatte 12 Söhne, und aus diesen 12 Söhnen entstand jeweils eine Sippe, und diese Sippe zusammen bildete eben das Volk Israel. Das ist das, was wir auch eben gelesen haben, diese Verheißung in Vers 2. Also rein abstammungstechnisch bezieht sich schon mal alles zurück auf Abraham. Aber dann wird immer wieder deutlich, dass es nicht nur biologisch gilt, sondern dass es auch in Bezug auf die Art, wie Abraham glaubt, gilt. Auf seine Art, wie er mit Gott unterwegs war, wie Gott ihm begegnet ist, welche Erfahrungen er mit Gott gemacht hat. Und sogar mehrfach im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, wird es betont. Und das ist der Grund, warum Paulus im Neuen Testament interessanterweise über Christen sagen kann, dass sie Kinder Abrahams sind. Wenn du dich als Christ verstehst, bist du Kind Abrahams. Abrahams Nachkommen, und das ist ja offensichtlich nicht biologisch gemeint. Ja, keine Ahnung, auf wen du dich jetzt biologisch beziehst, vermutlich nicht auf Abraham. Aber trotzdem, nach dem Neuen Testament bist du Kind Abrahams. Weil wir auch heute in einer ähnlichen Art und Weise wie Abraham und Sarah glauben, nämlich eine Gottesbeziehung haben, die auf Gnade und auf Vertrauen aufbaut. Und auf diesem Hintergrund lohnt es sich eben, diesen Stammvater, deinen Stammvater in Anführungszeichen, mal über die Schulter zu schauen und zu sehen, wie war das eigentlich? Wie kam das Ganze ins Rollen bei ihm? Und wie hat er diese Beziehung mit Gott gestaltet? Was waren da Impulse? Wenn wir jetzt den heutigen Text lesen, dann sehen wir, dass Abraham eine persönliche Berufung erlebt hat. Und wir haben bereits letzte Woche darüber gesprochen, angefangen darüber zu sprechen, über dieses riesengroße Thema Berufung. Wir haben gesehen, dass die Berufung von Abraham ein Schlüsselmoment in seinem Leben war. Gott hat zu Abraham gesprochen, irgendwie. Abraham hat sich darauf eingelassen und sein ganzes Leben hat sich in eine andere Richtung entwickelt. So kann man zusammenfassend sagen, Berufung bedeutet, eine Gotteserfahrung zu machen, die sich als Schlüsselmoment meines Lebens herausstellt. Man erlebt Gott auf irgendeine Weise und hat einen besonderen Schlüsselmoment mit ihm oder eine Schlüsselphase und danach verändert sich das Leben in eine neue Richtung. Man könnte sagen, eine Art Weggabelung, die dadurch eröffnet wird. Und ich denke, bis heute ist Berufung ein großes Thema, auch wenn wir vielleicht diesen Begriff Berufung nicht verwenden. Denn auch wir haben, unabhängig davon, ob wir jetzt an Gott glauben oder nicht, immer wieder Phasen in unserem Leben, in denen solche große Fragen hochkommen wie, was ist eigentlich meine Richtung? Was will ich in den nächsten 5 oder 10 Jahren machen? Oder was ist meine Leidenschaft? Ja, was liegt mir wirklich, mir persönlich, am Herzen? Solche wichtigen Weggabelungs- und Identitätsfragen, die manchmal auch sehr existenziell sein können. Und viele Menschen haben jetzt in diesem Zusammenhang beobachtet, dass wir heute eigentlich diese interessante Situation haben, dass wir im Gegensatz zu früher in der Multioptionsgesellschaft leben. Besonders auch meine Generation oder eure Generation. Also eine Gesellschaft, in der man super viele Optionen und Möglichkeiten hat. Und es bringt einerseits natürlich viele Freiheiten, sich ausprobieren zu können, alle möglichen Wege gehen zu können, auch eigenen Ideen nachzugehen, nicht irgendwie eingespannt zu sein, wie das vielleicht früher viel stärker der Fall war. Aber andererseits bedeutet es auch, dass wir das wirklich machen müssen, persönlich bestimmen müssen, wohin die Reise geht. Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, uns selbst irgendwie eine Richtung im Leben geben. Und ich habe uns ein Zitat mitgebracht, was es ganz gut auf den Punkt bringt. Da heißt es in einem Artikel: Aufgrund von Individualisierung und Pluralisierung in der Moderne wächst die Zahl möglicher Lebensformen und Vorstellungen von Normalität. Hunderte verschiedene Karrierewege, eine noch höhere Zahl möglicher Sexualpartner, ein Jahrmarkt der Lebensmodelle, Weltanschauungen und Geschmäcker. Von der richtigen Automarke bis zur Antwort auf Sinnfragen ist alles offen. Wir müssen uns selbst überlegen, was wir gut finden und was wir wann erlebt haben wollen. Und dann ein interessanter Abschluss von diesem Zitat: Wir sind dabei nicht nur in der Lage, unser Leben selbst zusammenzubasteln, wir sind auch dazu verurteilt. Und damit wird genau diese Kehrseite dieser endlosen Freiheit angesprochen, die wir vermutlich auch schon mal erlebt haben. Es kann nämlich auch zu einer ganz schönen Herausforderung und zu einer Last werden, wenn man immer wieder durch solche Phasen geht, wo man sich selbst entscheiden muss. Wer will ich sein? Wo soll es eigentlich hingehen? Wofür will ich mein Leben und meine Zeit investieren? Klar, manche von uns haben den Luxus, in Beziehung, in Arbeit und so weiter schon ganz gut eingespurt zu sein, sage ich mal, dass sich da jetzt nicht mehr so viel ändert. Dass man vielleicht sehr zufrieden ist und dann geht es einfach so seinen Lauf. Manche sind vielleicht auch so der Typ dafür. Aber ich glaube, selbst wenn man irgendwo gut eingespurt ist, stellen sich doch vielleicht in anderen Lebensbereichen immer wieder diese Richtungsfragen. Spätestens dann, wenn man beim Klassentreffen mitbekommt, was so die ganzen anderen aus der Klasse heute treiben. Also wir sind angesichts vieler Optionen, die es heute einfach gibt, herausgefordert, uns selbst Richtung zu geben. Und genau von daher kommt eben auch die Relevanz für das Thema Berufung. Was ist meine Berufung? Und ruft mich Gott da irgendwie und will er da was von mir? Und als Menschen, die wir Gott ins Boot holen, ist es natürlich keine nebensächliche Frage. Wir wollen gern, dass er uns auch in solchen Entscheidungsfragen oder Entscheidungsphasen begleitet. Aber wie geht das und welche Rolle spielt da dieser Berufungsgedanke? Darum soll es heute gehen. Und ich habe drei Überschriften: die große Berufung, die kleine Berufung und Berufung als Gnade. Die große Berufung. Und damit sind wir direkt beim wichtigsten Punkt, den man zur Berufung machen kann. Nämlich, wie bereits letzte Woche gesagt, wir können jetzt viel darüber spekulieren, was heutzutage exakt eine Berufung ist, wie sich das anfühlt und so weiter. Aber wirklich fest steht, die größte und wichtigste Berufung deines Lebens hast du bereits. Die wichtigste und größte Berufung deines Lebens hast du bereits. Und das ist das, dass wir berufen sind von Gott, dass du berufen bist in ein Leben mit ihm, komme was wolle. Das ist die wichtigste Art und Weise, wie die Bibel das Wort Berufung benutzt. Du hast bereits eine Berufung und zwar ein Leben mit ihm. Egal was die Umstände sind, ob du in Deutschland lebst, in Südafrika oder auf Hawaii, ob du Maurer bist oder Manager, ob du Single bist oder Familienmensch, in all diesen Situationen gilt dir diese Berufung. Und sie ist eben in all diesen Situationen aus der Verbindung mit Christus sein Leben zu gestalten. Egal, ob man 25, 55, 15 oder 85 ist. Ob man das mit Jesus nun seit 3 Tagen macht oder seit 25 Jahren. Und Paulus hat es eben im 1. Korintherbrief in diesem Satz auf den Punkt gebracht. Da schreibt er, Gott ist treu und er hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein. Da habt ihr schwarz auf weiß. Das ist eine ganz typische Sprache für das Neue Testament. Ihr seid schon berufen, und zwar für immer mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein und das auszuleben. Und es klingt vielleicht im ersten Moment so nach einer statischen Angelegenheit. Ja, ich bin mit ihm berufen, sage ja, und dann ist es irgendwie der Fall. So, what's next? Ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Ist doch klar. Nein, diese Berufung bringt schlussendlich immer wieder ein neues Ufer mit sich. Denn bei dieser Berufung geht es darum, die Verbindung mit Christus eben wirklich zu leben und zur Entfaltung zu bringen. Und zwar in der Situation, in der ich gerade bin. Und wie gesagt, diese Situationen ändern sich im Leben ja durchaus. Also werde ich dazu berufen, in all den Wendungen, die das Leben auch bringen mögen, diese Verbindung zu halten und daraus zu leben. Aus seiner Hoffnung zu schöpfen. Aus seiner Vergebung zu schöpfen. Aus seiner Wertschätzung zu schöpfen. In sein Bild verwandelt zu werden, egal wo du bist. Das ist die große Berufung. Und das Coole daran ist, diese Berufung ist eben Ort, Zeit unabhängig, Arbeitsstellen unabhängig, Familienstand unabhängig und auch altersunabhängig. Man kann sie in all diesen Situationen erfahren und ihr folgen. Wir sind häufig auf die ganz konkreten Dinge fixiert, wenn wir so über die Zukunft nachdenken, ja, was wir genau arbeiten sollen, wo es vielleicht was so der nächste Schritt in der Arbeit, in der Familiensituation sein kann, was vielleicht unsere nächste Richtung sein kann, das nächste Projekt. Aber Gott beruft dich dazu, in was auch immer kommt, in welcher Situation du immer stecken magst, außer Verbindung mit ihm zu leben. Ich wiederhole es bewusst oft, weil wir das so schnell aus dem Blick verlieren. Das heißt, Gott wird wahrscheinlich am Ende, wenn er mit uns gemeinsam auf unser Leben zurückschaut, viel weniger die Frage stellen, hast du jetzt diese tolle Arbeit gemacht? Oder hast du auch noch das erreicht? Oder auch noch da ein Stück der Welt gerettet? Nein, er wird viel eher die Frage stellen, hast du in all diesen Dingen, die dein Leben ausgemacht haben und in deinem Leben passiert sind, hast du in all diesen Dingen aus der Verbindung mit mir gelebt? Hast du auf mich vertraut in all diesen Situationen? Mich im Mittelpunkt deines Lebens gehabt, egal was war, egal was du spezifisch getan hast.
Gott ist treu und er hat euch dazu berufen, für immer mit seinem Sohn Jesus Christus verbunden zu sein und in Klammern daraus dein Leben zu gestalten. Und das nenne ich eben die große oder primäre Berufung, weil es wirklich die wichtigste und die bestimmendste Berufung im Neuen Testament ist. Und ich denke, die Herausforderung ist, dass wir da nicht zu schnell dran vorbeigehen, weil wir so darauf fokussiert sind, das ganz Spezielle für uns zu kriegen. Ja, was Gott doch auch für mich haben müsste. Manchmal habe ich bei Christen den Eindruck, dass sie so diese ganz spezielle große Nummer suchen, dass sie aus dem Blick verlieren, was vom Neuen Testament die platzgreifende Berufung ist. Nämlich einfach mit ihm verbunden zu sein. Und es klingt vielleicht nicht so spektakulär, ja. Aber es ist das, wozu wir zuallererst berufen sind. Vielleicht gibt es eine sekundäre Berufung, vielleicht, da kommen wir gleich noch dazu. Aber bestimmt ist diese erste Berufung. Und im Neuen Testament wird es dann auch noch ein bisschen konkreter, was zu dieser primären Berufung dazugehört. Ich gebe euch mal ein paar kleine Beispiele. Epheser 1, Vers 8, ihr sollt verstehen, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Das ist Teil dieser Lebensberufung. Dass wir immer mehr begreifen, immer mehr verstehen, was die Hoffnung ist, die mit Christus in unser Leben hineinkommt. Anscheinend gibt es da so viel zu entdecken für all diese Situationen, in denen wir stecken, dass man sich dann ein ganzes Leben damit beschäftigen kann. Ja, mit diesen hoffnungsvollen Versprechen, die in Jesus Christus stecken. Andere Stelle, 1. Korinther 7, 15, da schreibt Paulus, zu einem Leben in Frieden hat Gott euch berufen. Und Frieden hat in der Bibel einen sehr umfassenden Sinn. Es geht einerseits um ein gesundes Miteinander, aber auch um eine gesunde Sicht auf mich selbst, auf diese Welt, auf meinen Mitmenschen, quasi eine große, friedvolle Sicht. Und Gott hat uns viele Grundlagen mit auf den Weg gegeben, die uns helfen, Frieden zu finden und Frieden zu leben. Ja, Stichwort Vergebung, Liebe, zugesprochene Bedeutung und so weiter. Und ich glaube, auch das ist eine Lebensaufgabe, immer wieder neu danach zu streben und zu fragen, was heißt dieser Frieden jetzt ganz konkret für diese Situation, in der ich bin. Galater 1, Vers 6, Gott hat euch durch das Evangelium dazu berufen, dass ihr unter der Gnade steht, die Christus gebracht hat. Es stehen nicht Erwartung und Leistung im Raum, sondern Gnade. Gott hat uns in Christus seine Gnade gezeigt und die Einladung ist jetzt eben, aus dieser Gnade wirklich zu leben. Nicht aus dem, was wir, was andere oder was vermeintlich Gott von uns erwartet oder verlangt. Und auch das ist eine Aufgabe, die unser ganzes Leben beschäftigen wird, weil wir einfach diese Tendenz in uns haben, unsere Bedeutung doch in dem zu suchen, was wir tun und was wir erreichen. Und dann noch ein letztes Beispiel, Galater 5, Vers 13, da wird gesagt, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Auch das, dieses Thema Freiheit, gehört in diese Verbindung mit Christus hinein. Und auch hier gilt, diese Freiheit ist erstmal da. Ja, die schenkt uns Jesus Christus sozusagen auf dem Papier. Du bist frei. Und jetzt sind wir berufen, diese Freiheit wirklich anzunehmen und aus dieser Freiheit zu leben. Zu lernen, was es heißt, gerade auch als gläubiger Mensch, freiheitlich zu leben, ja, mit einer wirklichen Freiheit, mit einem breiten Horizont, mit einer Offenheit, mit einer Großzügigkeit. Auch das eine Lebensaufgabe. Und es gibt noch ein paar andere Stellen, aber ich lasse es jetzt einfach mal bei diesen vier Stellen, einfach um uns vor Augen zu malen, dass diese Berufung keine statische Angelegenheit ist. Da steckt ganz viel drin, ein ganz reiches, buntes Leben. Und verschiedenste Aspekte, die wir immer wieder neu durchbuchstabieren und umsetzen können. Wir sind bereits berufen. Und die Einladung ist, diese Berufung in der Tiefe zu verstehen und im Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Egal, worin wir stecken. Soviel zu dieser ersten Überschrift, die große Berufung. Die zweite Überschrift ist die kleine Berufung. Gehen wir einen Schritt weiter, reden wir doch nochmal über diese zweite Kategorie von Berufung, die kleine oder sekundäre Berufung. Und was ich mit dieser Berufung meine, ist eine Berufung, die von vornherein konkreter ist und die man nicht mit anderen Christen teilt. Nicht mit allen anderen Christen teilt, sondern die wirklich auf einen zugespitzt ist. Das Gefühl, von Gott berufen zu sein, zum Beispiel eine konkrete Aufgabe, einen konkreten Job, an einem bestimmten Ort, in eine bestimmte Lebenssituation, sowas in die Richtung. Was ist damit? Es gibt ja Menschen, die sowas erleben, die dann auch davon sprechen. Und ich habe jetzt letzte Woche einfach mal ein paar Leute gefragt, ob sie zum Beispiel ihren Job oder ihre Familiensituation als Berufung erleben. Da gab es eine ganz interessante Bandbreite an Antworten. Leute haben sehr unterschiedlich geantwortet. Und ein Freund von mir, der hat gesagt, das, was ich da mache, es ist irgendwie mehr als mein eigenes Interesse. Ich hatte immer wieder das Gefühl an unterschiedlichen Stationen, dass Gott mich da will. Und wenn wir jetzt nochmal an unseren Text denken, Abraham, ich würde sagen, er hat beides erlebt. Da ist zum einen diese grundsätzliche Berufung zurück in die Beziehung mit Gott, in die Gemeinschaft mit ihm. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Aber dann ist da auch diese ganz spezielle Berufung mit drin. Nämlich, dass er woanders hinziehen soll und Stammvater von einer mächtigen Nation werden soll. Und das ist eine sehr spezielle Berufung, die er jetzt mit seinen Zeitgenossen damals definitiv nicht geteilt hat. Oder auch Paulus im Neuen Testament, der, wie wir jetzt gerade gesehen haben, sehr viel, aber wirklich sehr viel über diese große Berufung spricht, spricht auch immer wieder deutlich weniger davon, dass er selbst als Apostel berufen wurde. Und auch das eine konkrete Berufung, die er so nur mit wenigen Menschen seiner Zeit geteilt hat. Also die Frage ist, was machen wir damit? Wie ist es bei uns? Und ich denke, die einfache und wichtigste Antwort ist, nicht jeder hat so eine extra Berufung. Nicht jeder hat so eine extra Berufung und bei weitem nicht jeder braucht so eine extra, speziell auf dich zugeschnittene Berufung. Denn so eine ganz konkrete Berufung zu erfahren, ist eine Sondererfahrung. Ist und bleibt eine Sondererfahrung. Unser Leben ist eigentlich nicht so angelegt, dass wir immer erst auf irgendetwas Göttliches warten sollen, ehe wir irgendwas planen oder machen. Sondern für den Normalfall hat Gott uns einfach alles gegeben, was wir brauchen, um unseren Weg zu gehen und unseren Weg zu finden. Und auf welcher Basis sage ich das jetzt? Ich sage das, weil diese sekundäre Berufung letzten Endes ein super kleines Thema im Neuen Testament ist. Wie gesagt, es gibt viele Stellen im Neuen Testament über diese große Berufung, über 40 Stellen. Und dann schaut man weiter und stellt fest, meine Güte, es gibt vielleicht nur 5 oder ein paar mehr Stellen, die über diese spezifische Berufung sprechen. Na, das ist meistens noch Paulus, der wieder mal sagt, dass er zum Apostel berufen ist. Was ich damit sagen will, es ist einfach kein großes Thema. In der Christenheit ist es oft ein großes Thema, aber vom Neuen Testament her ist es kein großes Thema. Wenn jetzt wirklich jeder von uns die Aufgabe hätte, für sich direkt vom Himmel diese spezielle Berufung zu finden, meine Güte, dann müsste doch deutlich mehr im Neuen Testament da drin stehen. Aber stattdessen steht ganz viel über diese erste Berufung drin, über diese große Berufung und dass die wirklich ausreicht. Und deswegen glaube ich, dass es wirklich eine Sondererfahrung ist, wenn Gott dir eine ganz spezifische, zugespitzte Berufung gibt. Anders gesagt, unsere Aufgabe ist es nicht krampfhaft, diese zugespitzte Lebensberufung zu finden oder alles dran zu setzen, dass wir so eine Berufung bekommen oder dann enttäuscht zu sein, wenn wir dann nichts in diese Richtung erleben, sondern unsere Aufgabe ist, diese große Berufung in unseren Lebensbereichen durchzubuchstabieren. Da auf dem Weg zu sein und aus dem, was Gott uns bereits geschenkt hat, etwas zu machen. Und ich sage es nochmal anders, sollte Gott wirklich eine spezielle Berufung haben, dann dürfen wir sicher sein, dass wir sie verstehen und nicht verpassen werden. Wir lesen in der Bibel an keiner Stelle davon, dass jemand seine Berufung verpasst hätte. Gibt's nicht. Sondern eine spezielle Berufung war immer klar, weil Gott sehr deutlich gesprochen hat. Trotzdem bleibt vielleicht für den einen oder anderen doch noch so die Frage im Raum stehen, ob Gott nicht doch irgendwelche konkreten Absichten für einen hat. Es gibt ja auch immer wieder Situationen, in denen so eine Neuorientierung ansteht. Was ist jetzt meine Richtung? Was ist die nächste Phase? Statt jetzt aber in so einer Phase auf diese spezielle Berufung, auf dieses große, spektakuläre zu warten, ist es, glaube ich, viel besser, das Ganze erstmal auf einer natürlicheren und menschlicheren Ebene anzugehen. Einen naheliegenderen Prozess zu wählen, in den ich Gott genauso einbinden kann, aber in dem ich eben nicht dieses Label spezielle Berufung brauche. Und für diesen einfacheren, natürlichen Prozess habe ich euch mal eine kleine Skizze mitgebracht. Ganz praktisch, ganz simpel würde ich auch sagen, um so die eigene Richtung in Orientierungsphasen zu finden. Ihr seht hier vorne eine Skizze, besteht aus drei Kreisen, die so ein bisschen auseinandergezogen sind, aber in der Mitte überlappen sie sich an einer Stelle. Und jeder Kreis steht dabei für einen Faktor, der eine Rolle spielt, die eigene Richtung zu finden. Und hier sind die drei Faktoren. Der erste Faktor ist die Frage nach deinen Gaben und Fähigkeiten. Was ist das, worin du gut bist? Was kannst du? Was kannst du, was andere auch nicht können? Was sind so deine speziellen Fähigkeiten und Gaben, die du hast? Wenn wir glauben, dass Gott irgendeine Rolle in unserem Werden gespielt hat, dann ist es schon mal ein ganz starker Fingerzeig. Ja, wenn man sich in sich bestimmte Neigungen oder bestimmte Gaben erkennt. Das ist das Erste, worüber es sich lohnt, im Klaren zu werden, um seine eigene Richtung zu finden. Was kann ich? Der zweite Kreis ist die Frage, wo sehe und erlebe ich offene Türen? Und mit offenen Türen meine ich, wo ergeben sich Möglichkeiten? Wo sind Optionen für mich? Wo erlebe ich, dass mich jemand will und mir ein Angebot macht? Sowas in der Art. Wo sind offene Türen? Wo ergibt sich was? Und wenn ich jetzt diese beiden Kreise übereinander lege, dann zeichnet sich da ja schon mal eine Richtung ab, nicht wahr? Die Kombination von Dingen, wo man begabt ist, kombiniert mit Möglichkeiten, die sich einem eröffnen, wo einen jemand haben will. Ich würde sagen, das ist schon mal eine gute Kombination. Aber dann gibt es eben noch diesen dritten Kreis, der es noch etwas weiter zuspitzt und der ist, was ist eigentlich deine Leidenschaft? Was ist eigentlich deine Leidenschaft? Es gibt ja öfter Tätigkeiten und Phasen in unserem Leben, über die man sagen kann, dass man dafür Fähigkeiten hat und dann haben sich Möglichkeiten dazu ergeben und deswegen macht man das jetzt und dann ist es auch okay. Kommt in Gemeinde öfter mal vor, würde ich sogar behaupten. Aber wenn man dann mal wieder durch eine neue Phase geht, in der man sich neu aufstellen kann und nochmal neu fragen kann, wo es hingeht, ist auch eben auch dieser dritte Kreis interessant. Was ist wirklich das, was mir am Herzen liegt? Was ist das, wo ich wirklich ein Interesse habe und eine Leidenschaft habe und von mir was einzubringen weiß? Und ich sage jetzt, wo diese drei Faktoren zusammenkommen, also meine Gaben und Fähigkeiten gebraucht werden, es offene Türen dafür gibt und ich das tun kann, was mir am Herzen liegt, da kann man von einem Fokus sprechen. Und da ist die Erfahrung, wenn man diese Skizze mal durchgeht und wenn die auch mit anderen Leuten mal durchgeht, dass in diesem Fokus Ideen entstehen, die eine Richtung geben. Also wenn du dich in einer Phase befindest, in der du dich fragst, was könnte ein nächster Schritt sein, nimm dir mal diese Skizze und besprich sie mit deinen Freunden, mit deiner Freundin oder einem guten Freund. Geh das mal durch und finde diesen Fokus und dann geh konkrete Schritte in diese Richtung. Und wenn dich dann, wenn du das so für dich klar gemacht hast, immer noch die Frage umtreibt, nach einer konkreten Berufung von Gott, dann würde ich dir nur einen Tipp geben. Nämlich bezieh diese dritte Linse, die Linse der Leidenschaft, nicht nur auf deine eigene Leidenschaft. Und nicht nur auf dein persönliches Interesse, sondern frag bei dieser dritten Linse auch, was aus Gottes Perspektive wichtig sein könnte. Was seine Leidenschaft ist. Was sein Herzensanliegen sein könnte. Von dem, was du von ihm weißt. Und weil wir alle unterschiedliche Perspektiven auf Gott haben und unterschiedliche Hintergründe, wird diese Frage auch jeder von uns ein bisschen anders beantworten. Und es ist gut so. Wenn ich also nicht nur bei meiner eigenen Leidenschaft schaue, sondern frage, was könnte Gottes Leidenschaft sein, komme ich dieser Berufung oder dieser neuen Richtung auch von Gott her ein deutliches Stück näher. Weil ich glaube, dass dieser Punkt, dieses ganze Ding von Leidenschaft Richtung Berufung verschiebt, ja, indem ich Gottes Herzschlag, wie wir das vorhin auch im Lied übrigens gesungen haben, erspüre und Gottes Herzschlag folge. Wie gesagt, wenn es jetzt schwerfällt, diese drei Kreise und du da irgendwie noch Zeit dafür brauchst, such dir jemanden, dem du vertraust, der mit dir unterwegs ist, der auch nach Gott fragt und dann wird sich daraus eine Richtung ergeben. Kommen wir noch zur letzten Überschrift, Berufung als Gnade, als Ausdruck von Gnade. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum dieses Wort Berufung so oft im Neuen Testament vorkommt. Es ist ja interessant, dass die Schreiber des Neuen Testaments alle möglichen Worte zur Verfügung hatten, um die Beziehung mit Gott zu beschreiben, aber dann lieben sie genau dieses Wort Berufung. Da muss es ja irgendeinen Grund dafür geben. Warum nutzen Sie so gern dieses Wort? Und um sich diesem Grund zu nähern, stell dir mal vor, du kriegst einen Brief von der renommiertesten Uni in deinem Fachbereich. Und darin ist eine Berufung, dass du dort Professor sein sollst oder Professorin. Und zwar am besten für das Fach, was du wirklich liebst, was du vielleicht lange studiert hast, und dann kriegst du eben diese Berufung, Frau so und so, Herr so und so, wir wollen dich bei uns haben. Also da will jemand, dass du in diesem tollen Team dabei bist, an der besten und spannendsten Stelle, an der man sein kann. Oder wenn du denkst, ja, das mit Uni ist nicht so mein Ding, lieber Musik. Oder stell dir vor, du bist klassischer Musiker. Sagen wir ein Dirigent. Und auf einmal kommt ein Brief von einem der renommiertesten Orchester der Welt und die sagen, Herr so und so, wir wollen, dass Sie unser neuer Dirigent werden. Ja, man ist plötzlich gewollt und man soll auf einmal eine Rolle spielen und eine Aufgabe übernehmen, die man sich vielleicht schon immer in seinem Leben sogar erträumt hat. Oder stell dir vor, du bist Fußballer und es flattert ein Brief vom FC Bayern München rein, dass sie dich als Stammspieler in ihrem Kader haben wollen. Was wäre das für ein Gefühl, wenn eine solche Berufung kommt? Wahrscheinlich ein absolut erhebendes Gefühl, ein absolutes Glücksgefühl. Es wäre wahrscheinlich ein Gefühl auch von einer großen Würde. Wow, da will mich wirklich jemand im besten Kader der Welt. Und es wäre sicher auch ein Schreiben, bei dem man sich schon 10-mal überlegt, ob man wirklich Nein sagt, auch wenn es einem schwerfällt, vielleicht umzuziehen oder irgendetwas Gewohnte zu verlassen. Nein, ich glaube, bei so einer Berufung, da wird man wirklich, also die zieht einfach. Und ich glaube, genau das ist ein gutes Bild für die Art, wie Gott uns begegnet und die Beziehung zu uns aufsetzt. Und genau deshalb habe ich auch über die Zeit dieses Konzept von Berufung lieben gelernt, weil es einfach ein wunderbarer Spiegel davon ist, wie Gott an uns herantritt und die Beziehung mit uns gestaltet. Nämlich bleiben wir nochmal einen Moment bei diesem praktischen Bild, ja, bei diesem Universitären oder bei dieser Berufung im Orchester. Was ist der Kern von so einer Berufung? Einerseits ist so eine Berufung immer mit Freiheit verbunden. Man kann auch Nein sagen. Ja, man kriegt einen Brief mit der Einladung. Es ist kein Zwang, es ist kein Befehl, sondern es ist ein Ruf. Da steckt ganz viel Freiheit drin, die einem gewährt wird, ja, zu kommen oder nicht zu kommen. Aber andererseits hat Berufung immer auch einen Anspruch. Ja, da schickt mir jemand eben eine Berufung. Ja, es ist nicht nur eine nette Postkarte oder irgendwie Werbung vom FC Bayern München Club. Und wenn es eine bedeutende Stelle ist, dann überlegt man sich das lieber zweimal, ob man dann Nein sagt. Also da will mich wirklich jemand. Das ist nicht nur eine plumpe Werbung aus so einer kostenlosen Zeitung, die wöchentlich reinkommt. Und genau das beschreibt diese spannende Balance, die Gott mit uns verfolgt. Gottes Berufung an uns, besonders diese grundsätzliche Lebensberufung, sie kommt immer in Freiheit. Aber sie kommt auch immer mit einem Anspruch. Beides, Freiheit und Anspruch. Nochmal anders gesagt, eine Berufung zielt darauf ab, jemanden zu verpflichten, aber ohne Pflicht. Sie stellt einen Anspruch, aber ohne Zwang. Sie fordert heraus, aber gänzlich ohne einen Befehl zu geben. Und das kann eigentlich nur Berufung. Und deshalb lieben die Autoren des Neuen Testaments dieses Wort. Weil es mit Gottes Herantreten an uns genauso ist, weil sie das genauso erlebt haben. Er ruft uns, aber ohne zu befehlen. Er hat einen Anspruch, aber ohne dieses Greifen nach uns und jetzt hole ich dich, ob du willst oder nicht. Er fordert uns heraus, aber ohne Druck. Also kein Zwang, kein Befehl, sondern Berufung und zwar von höchster Stelle. Und da passt es auch wieder vom Größten und Herrlichsten, der uns berufen kann, nämlich von Gott selbst. Und die Frage ist, warum macht er das so? Warum beruft er uns nur in Anführungsstrichen? Warum zwingt er nicht? Warum lädt er sozusagen nur gezielt und ganz bewusst ein, anstatt zu befehlen? Ich würde mal behaupten, wir unsererseits haben ja schon sehr stark die Tendenz, wenn uns wirklich was wichtig ist, dass wir schnell so auf die Seite des Zwingens rüberwechseln. So jetzt mal überdeutlich werden. Ja, mal mit Klarheit und Härte vielleicht auch vorgehen oder so lange auf den anderen einreden und ihn bearbeiten, bis er tut, was wir uns wünschen. Das ist oft so ein bisschen unsere Art und leider oft auch die Art, wie Christentum gelebt wurde. Aber Gott zwingt nicht. Wir sind nicht die Gemeinschaft der Gezwungenen, sondern die Gemeinschaft der Berufenen. Und warum macht er das so? Die einfache Antwort ist, weil er es nicht anders nötig hat. Weil er es nicht anders nötig hat. Weil er es nicht nötig hat, uns zu zwingen. Der Grund, warum wir ihm folgen, ist nicht, weil wir befürchten, dass er uns drohen oder schaden könnte. Oder durch Segensentzug oder Liebensentzug oder Hölle oder sonst irgendwas ganz fürchterlich mit uns sein könnte. Sondern der Grund, warum Menschen und hoffentlich auch warum du ihm folgst, ist, weil er es verdient hat, dass man ihm folgt. Weil er wunderbar ist, weil er herrlich ist, weil er das Beste ist, was dir passieren kann. Weil es sich in Anführungsstrichen lohnt, ihm zu folgen. Manchmal anders lohnt, als wir denken, aber weil es sich wirklich für mein Selbst, für meine Persönlichkeit, für meinen Lebensweg, für diese vielen Situationen einfach lohnt, mit ihm verbunden zu sein. Er ist der Einzige, der wirklich zum existenziellen Folgen wirklich in Frage kommt. Der einzige Herr und Lebensbestimmer, der uns nicht abhängig macht, sondern der uns mehr Freiheit gibt. Ja, wir alle haben verschiedenste Lebensbestimmer, wir alle binden uns an Dinge, die uns Fundament und Bedeutung geben sollen. Aber er ist eben der Einzige, der nicht mehr von uns will, sondern mehr von sich gibt. Er ist der, der seine Ansprüche, uns zu beherrschen und zu dominieren, sogar völlig aufgegeben hat. Völlig aufgegeben. Der seine Macht entleert hat, wie das Neue Testament beschreibt. Und er das auf eine besonders eindrückliche Weise bewiesen hat, als er seine Hände freiwillig ans Kreuz hat schlagen lassen. Nehmen wir die nochmal vor. Eine Hand genagelt ans Kreuz. Das ist eigentlich das stärkste Symbol dafür, dass es ein Gott ist, der seine Hand nicht benutzt, um nach uns zu greifen und uns festzuhalten, ob wir wollen oder nicht. Sondern indem er seine Hände an dieses Kreuz hat nageln lassen, gibt er jeglichen Machtanspruch auf, um uns gerade dadurch zu gewinnen. Um gerade dadurch zu zeigen, mit ihm verbunden zu sein, das ist eine andere Art der Beziehung, als die wir oft kennen. Es ist eine Beziehung geprägt von Freiheit und von Vertrauen und von gegenseitiger Liebe. Es ist eine Beziehung, in der Gott uns nicht runterdrücken oder fertig oder uns einschränken will oder uns irgendwie die Luft zum Atmen nehmen will, sondern es ist eine Beziehung, in der er uns liebt, uns dient, egal was passiert. Und in der er uns einlädt, aus dieser Erfahrung zu leben. Und ich glaube, genau diese selbstlose und hingebungsvolle Liebe, die er hier im Kreuz beweist, ist, was die Autoren bewegt hat, tatsächlich dieses Wort Berufung so oft zu verwenden. Das ist der Grund, warum sie seinem Ruf gefolgt sind und bereit waren, selbst die größten Gefahren in ihrem Leben auf sich zu nehmen. Sie haben verstanden, dass er es verdient hat und dass es wert ist, dass man ihm folgt. Also wenn Gott ruft, dann ist es wie wenn Oxford oder der Berliner Philharmoniker oder eben Hansi Flick anruft. Und man denkt, wow, ja, ich komme gern. Ein ganz kleiner letzter Aspekt, der in diesem Berufungsgedanken drinsteckt und der auch ganz gut zur Gottesbeziehung passt. Wenn Hansi Flick dich anruft, dann reicht es nicht am Anfang mal ja zu sagen, alles klar, ich komme. Sondern bei jeder Berufung gilt es dann, diese Berufung auszuleben. Und da schließt sich der Kreis zum ersten Punkt. Woche für Woche auf dem Platz zu stehen. Tag für Tag zu trainieren. Im Hörsaal zu lernen. Im Konzertsaal zu proben und sein Bestes zu geben. Ja, manchmal hat man sich vielleicht rufen lassen vor vielen Jahren in die Verbindung mit Gott. Und dann ist aller möglicher Kram passiert, auch aller möglicher Zynismus über die Liebe Gottes reingekommen oder alle möglichen Prägungen, auch Erfahrungen haben das einem irgendwie versauert. Aber dann gilt es, diese Berufung von Gott nochmal neu zu hören und neu zu antworten und zu sagen, okay, ich komme, du bist es wert. Auch heute und morgen, weil es einfach die beste Berufung ist, die es in meinem Leben gibt. Die beste Richtung, die man sich vorstellen kann. Soweit zur Berufung bei Abraham und im Neuen Testament. Amen.